Herr Jesus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen. Deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es war in der guten alten Zeit in Amerika, wo eine Grundschullehrerin in ihrer Klasse Religionsunterricht hatte und sie stellte ihrer Klasse die Frage, wer von euch möchte denn alle in den Himmel kommen? Wie gesagt, heute würde das vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Viele würden vielleicht als Kinder sagen, den Himmel gibt es gar nicht, ist alles Quatsch und so weiter. Aber damals in der Anführungsstrichen guten alten Zeit erhoben sich alle Hände, alle melden sich. Bis auf einen, den Charlie, dessen Hand blieb unten. Die Lehrerin war ein wenig verwundert und fragte dann den Charlie, Charlie, du willst nicht in den Himmel kommen? Dann sagte Charlie, ja schon, aber doch mit dem Haufen hier doch nicht. Er hat es schon richtig geschlossen, wenn die jetzt auch alle in den Himmel kommen, dann muss ich ja auch in der Ewigkeit mit dem Haufen zusammen sein und darauf habe ich irgendwie keinen Bock drauf, jetzt mal salopp gesagt. Und ich weiß nicht, welche Gedanken du hast, wenn du an den Haufen denkst, der sich Gemeinde oder Gemeindefamilie denkt. Manchmal ist ja Gemeinde wirklich wie ein Haufen, ein kümmerlicher Haufen. Ob dir vielleicht ähnliche Gedanken kommen wie dem Charlie. Vielleicht nicht so offen, Kindermund tut Wahrheit kund. Wir sind jetzt hier keine Kinder mehr, deswegen halten wir es vielleicht nicht so ganz mit der Wahrheit und sagen, dass ich nicht so offen frei heraus, aber vielleicht steckt auch in deinem Herzen vielleicht ein gewisses Maß an Wut. Du hast deine Erfahrung gemacht und ich kenne einfach auch die ein oder anderen, auch in meinen Diensten in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die früher mal in eine Gemeinde gegangen sind und wirklich zum Teil auch richtig mitgearbeitet haben, sogar auf Kanzeln gestanden sind und die Erfahrung mit Gemeinde, nicht im Allgemeinen, sondern Gemeinde konkret, bitter gemacht hat und sie auf Distanz gegangen sind und heute in gar keine Gemeinde mehr gehen. Und dann ist schon die Frage, das Thema heute Morgen, Gott sei Dank für die Gemeinde, geht das? Wir werden gleich sehen, von dem Apostel Paulus, dass er nicht nur an die Gemeinde Korinth darüber schreibt, wie er sein Gebetsleben führt, dass da die Priorität der Dank ist, sondern auch in der Gemeinde in Philippi ist es ganz ähnlich. Heute ist der Start zu einer neuen Predigtreihe über den Philipperbrief und ist einer meiner Lieblingsbriefe neben dem Jakobusbrief. Ihr merkt, ich predige über das, was mir am wichtigsten ist, in Anführungsstrichen. Irgendwann werden auch noch andere Dinge kommen, aber dieser Philipperbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe, die mich in meinem Leben auch als Christen sehr geprägt haben, nicht nur ein paar Jahre schon, sondern einigen Jahrzehnten. Von daher steigen wir ein und wenn man dann in diesem Brief die ersten 8 Verse liest, dann merken wir doch erstaunliche Dinge im Blick auf die Sicht, nicht über die Gemeinde allgemein, sondern konkret über eine Gemeinde vor Ort. Und wir werden auch im Laufe dann der Predigt sehen, was der Grund ist, warum der Apostel Paulus einen anderen Blickwinkel, eine andere Haltung zu der Gemeinde hatte, wie vielleicht viele von uns oder viele in unserer Umgebung. Was das Geheimnis dieser Haltung ist. Aber hören wir erstmal auf Gottes Wort. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mir erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Gott sei Dank für die Gemeinde. Und wie gesagt, nicht nur ganz allgemein, sondern ganz konkret, Gott sei Dank für diese Gemeinde. Er betont das sehr stark. Er dankt nicht nur, sondern er tut das mit Freuden. Und nicht nur im Blick auf besondere Profischafe in der Gemeinde, die nur weiß aussehen, sondern er dankt immer und für alle unter ihnen. Das ist schon erstaunlich. Und Paulus meint das so, wie er das hier schreibt. Es ist nicht nur ein Floskel dahingesagt. Jetzt wird man natürlich vielleicht entgegnen, ja, wenn es so eine Gemeinde ist, wie hier diese Gemeinde in Philippi, dann hat man ja es leicht mit dem Danken. Und zugegebenermaßen, was hier allein schon im Text rüberkommt und wenn man dann auch den ganzen Philipperbrief liest, dann wird das noch deutlicher, gerade am Ende, Kapitel 3 und Vers 15, merkt man, dass diese Gemeinde in Philippi ganz besondere das Verhältnis zu ihrem Gemeindegründer hatte. Es war die erste Gemeinde in Philippi, die Paulus gegründet hat auf europäischen Boden. Und Paulus ist ja dann von Nordgriechenland, wo Philippi zu Orten ist, nach Süden gegangen, hat mehr andere Gemeinden noch gegründet, Thessalonich, Korinth und so weiter. Und auf dieser Evangelisationstour, dann auch später, hat er dann Mitarbeiter mitgenommen. Syntyche zum Beispiel, Euodia, Kapitel 4, Vers 2, die waren dabei. Das heißt, die haben jetzt nicht nur gesagt, wir beten für euch, sondern sie haben, obwohl sie ja gerade eine Gemeinde waren, die gerade gegründet worden sind und eigentlich jeden Mann und jede Frau gebraucht hätten, haben sie von ihrem Wenigen was abgegeben, damit Paulus unterstützt wurde. Und jetzt nicht nur im Blick auf Man oder Woman Power, sondern auch im Blick finanziell, das wird auch in Kapitel 4 deutlich, haben sie ihn unterstützt. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Also, das ist eben der Punkt. Jetzt würde man sagen, ja, diese Gemeinde in Philippi, für die er so inbrünstig dankt und sich über sie freut, das ist eben nicht so ein Haufen wie bei Charlies Grundschulklasse. Oder ja, dieser Haufen, mit dem ich mich rumschlagen muss in der Gemeinde. Nun, wie kann man darauf reagieren, auf dieses zugegebenermaßen auf den ersten Blick gute Argument? Zum einen, bei allem Positiven, was Paulus auch zum Ausdruck bringt, hier Vers 7 zum Beispiel, wie sie mit Paulus eintreten, für das Evangelium, ihn unterstützen. Ja, das ist so, das ist positiv. Und wenn man dann Kapitel 2, Vers 1 liest, was in der Gemeinde dann auch an positiven Dingen zu sehen und ist und was vorhanden ist, dann kann man schon sagen, ja, das ist schon eine ganze Masse. Ich lese mal nur ein paar Dinge vor. Ja, es gibt Ermunterung in Christus, es gibt Trost der Liebe, es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, herzliches Mitleid, also alles positive, gute Dinge. Aber dann schreibt er direkt dann weiter, aber meine Freude über euch ist nicht hundertprozentig. Also, ja, das bedeutet ja im Umkehrschluss, das, was er jetzt nennt, ist etwas, was der Gemeinde ja offensichtlich noch fehlt. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Und wenn man sieht, was er dann konkret an zwei Mitarbeitern, die mit ihm auf Evangelisationstour waren, diese schon genannten Euodians und Tische, in Kapitel 4, Vers 2, was er denen sagt, dann merken wir, denen sagt er genau das Gleiche, was in Vers 2 steht, sie sollen einmütig und eines Sinnes sein, dass die offensichtlich miteinander Stress hatten und dass das Problem, was die miteinander hatten, offensichtlich auf die ganze Gemeinde übergegangen ist. Also die Gemeinde hatte schon was, aber an Einheit und Einmütigkeit fehle es offensichtlich in der Gemeinde. Und wie gesagt, das waren ja nicht irgendwelche Frischbekehrten, wo man vielleicht sagen würde, ja, die machen eben Fehler, sondern die beiden waren ja Mitarbeiterinnen, gestandene Frauen. Und die hatten sich offensichtlich in die Haare. Also, um es auf den Punkt zu bringen, da war nicht alles eitel Sonnenschein. Und trotzdem, das ist der Punkt, freut sich Paulus, und das steht er am Anfang seines Gebetes, seines Denkens über die Gemeinde, das ist die Priorität. Vielleicht noch ein weiteres Argument, das uns einfach hilft, dass das jetzt nicht nur bezogen ist, Dankbarkeit über die Gemeinde, auf eine Gemeinde, die das verdient, also dass ich über diese Gemeinde dankbar bin, beziehungsweise über Geschwister, dass ich über die dankbar bin, weil sie eben gut sind. Das ist eine Haltung, die unabhängig ist von den Personen, an die ich denke. Und sieht man zum Beispiel, wir haben das eben schon gelesen, wir haben es nicht abgesprochen, aber es passte wie die Faust auf Auge an dem ersten Korintherbrief. Und wer sich ein bisschen auskennt im ersten Korintherbrief, überhaupt mit der Gemeinde Korinth, mit der war Paulus nicht so dicke, um es mal ein bisschen gelinde zu sagen. Also die waren jetzt nicht so herzensmäßig eng miteinander. Obwohl er diese Gemeinde auch gegründet hatte, gab es viele in der Gemeinde, die seinen Dienst nicht schätzten, die ihn runterputzten, aufgrund seiner mangelnden rhetorischen Fähigkeiten zum Beispiel, oder weil er vielleicht nicht so geistbegabt war. Auf jeden Fall merkt man an beiden Briefen, die uns überliefert sind, es gab mindestens noch zwei andere Briefe, die uns aber nicht überliefert sind, da merkt man, da war jetzt nicht alles eitel Sonnenschein. Und trotzdem, was steht am Anfang dieses Briefes? Der Dank, die Freude über das, was Gott in dieser Gemeinde getan hat. Das bedeutet jetzt nicht, das sehen wir im Korintherbrief und auch hier im Philipperbrief und auch in den anderen Briefen, ihr könnt auch euch die anderen Briefe des Apostel Paulus anschauen, da steht immer am Anfang immer der Dank. In jeder Gemeinde. Es gibt eine Ausnahme, der Galaterbrief, da gibt es keinen Dank. Aber das wäre jetzt zu weit geführt, warum das so ist. Aber die Priorität ist der Dank und der Dank ist unabhängig von der Gemeinde und unabhängig von den Problemen, die in dieser Gemeinde gab. Paulus hatte jetzt keine rosarote Brille auf und hat die Gemeinde nur positiv und so weiter gesehen. Nein, er hat Dinge auch konkret kritisiert und angesprochen. Im Korintherbrief, im Philipperbrief, im Kolosserbrief, im ersten Thessalonicher Brief. Aber zuerst und vor allem, und das ist der Punkt, steht und bleibt für Paulus der Dank. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen uns fragen, wie das kommt. Warum denkt Paulus so positiv über die Gemeinde? Weil Paulus sich bewusst an das Gute erinnert. Ich weiß nicht, woran du dich erinnerst. Auch im Blick auf vergangene Erfahrungen. Ich oute mich mal als Negaholiker. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Negaholiker ist. Ein Alkoholiker ist sehr süchtig nach Alkohol. Also jetzt könnt ihr schon ahnen, was ein Negaholiker ist. er ist süchtig nach Negativen. Da ist das Glas nie halb voll, sondern halb leer. Also tendenziell bin ich so veranlagt. Und deswegen, wenn ich an vergangene Erfahrungen mit Menschen denke, auch mit Gemeinde, dann kommen mir automatisch eher, und teilweise auch mit Gott leider, eher die Erfahrungen in den Sinn, die eben nicht so positiv waren, wo ich mich um den Bruder oder die Schwester geärgert habe, was mich einfach ärgert. Und vielleicht geht es dir persönlich auch so. Also wenn du dich sozusagen einfach gehen lässt in deinen Gedanken, die Gedanken sozusagen frei und unabhängig ist, dann ist es vielleicht bei dir genauso wie bei mir, dass du dich eher an die negativen Erfahrungen erinnerst. Aber, und das ist der Punkt, Paulus erinnert sich bewusst an das Gute. Wie gesagt, er hat ja auch viele negative Erfahrungen auch in Philippi und vor allem in Korinth gemacht. Aber der ist jetzt nicht falsch gepolt, eben besonders gut gepolt im Gegensatz zu dir und mir, die, wenn sie an schwierige Personen in der Gemeinde oder überhaupt an schwierige Gemeinden denken, die uns ärgern und wo man negative Erfahrungen mitgemacht hat, wie Paulus das zuhauf im Blick auf Korinth gemacht hat, dann könnte man sagen, ja, der Paulus ist irgendwie anders gepolt, weil er trotzdem positive Gedanken im Blick auf Korinth hat. Das ist aber nicht der Fall. Paulus war genau so ein Mensch aus Fleisch und Blut wie du und ich. Der macht das nicht, weil er so drauf war, sondern weil er das bewusst tat. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, warum er das bewusst tat. Was hilft dir und mir auch bewusst auf das Gute zu schauen und nicht auf die negativen Erfahrungen, die ich mit dem anderen habe. Dass ich bewusst auf das schaue, was an dem anderen positiv ist, wohllautend und gut, und nicht auf seine Schwächen, Ecken und Kanten. Was hilft mir dazu? Drei Dinge. Das erste, das haben wir im Jakobusbrief gelesen, das war der zentrale Text, direkt in Kapitel 1. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, Drucksituation, Versuchung geratet. Und seht das vielleicht mal so, im Sprüche heißt es, dass Gott uns einen Mann und eine Frau an die Seite gibt, die schwierig ist, die so eine Versuchung und Anfechtung ist, von der Jakobus in Kapitel 1 redet, an der wir uns abschleifen sollen. Wer hat den Vers schon mal gelesen? Sehr bekannt in Sprüche 27. Das heißt, Menschen schleifen an uns wie Eisen und Eisen schleift. Und genau das ist letztlich der Hintergrund. An sich sind solche schwierigen Menschen nicht gut, wie Anfechtung und Versuchung an sich hier auch nicht gut sind. Aber Gott hat dich vielleicht bewusst mit einem schwierigen Ehepartner gesegnet, der, als du verliebt warst, seine Ecken und Kanten gar nicht gesehen hast und ihr nicht vorstellen könntest, wie das schiefgehen kann, weil du eine rosarote Brille aufhattest. Und dann entdeckst du im Laufe deines Ehelebens, da ist die Kante und du reibst dich da dran und denkst, was hast du einen dollen Fehler gemacht, dass du dich in so einen Chaot zum Beispiel verliebt hast. Und so ist es ja vielleicht bei dir auch. Du bist vielleicht wegen deiner Familie hier in eine Gemeinde gekommen oder weil sie nah ist. Und dann am Anfang waren alle nett und freundlich, jeder hat dich begrüßt. Und je mehr und länger, so wie in der Ehe, entdeckst du, was das für ein Chaot da ist, mit dem du da in der Gemeinde bist. Und du denkst, das muss ich mir doch eigentlich nicht antun. Aber, so wie es wir im Sprüchebuch lesen, Gott, stell dich bewusst, einer hat das so mal gesagt, der heißt Paul Washer, ein amerikanischer Prediger, hat sogar gesagt in einem Eheseminar über Epheser 5, er ist überzeugt, dass Gott uns genau letztlich rein menschlich gesehen uns in die Falschen verlieben lässt. Wo wir sagen, von außen her, die passen eigentlich gar nicht zusammen. Die sind so unterschiedlich. Aber Gott macht das, weil es in der Ehe nicht in erster Linie darum geht, dass ich glücklich werde, dass ich was davon habe, sondern dass wir, und das wird ja deutlich auch in Epheser 5, als Ehepaar die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde widerspiegeln. Jesus Ehre machen. In enger Verbindung mit ihm unsere Ehe führen. Und die Ehre Jesu kommt ja eher raus, wenn zum Beispiel Leute, die eigentlich vermeintlich nicht so gut miteinander passen, wo es auch häufig reibt, doch zu einer Einheit werden, was das Ziel ja einer Ehe ist, zur Herrlichkeit Gottes, dass da deutlich wird, das ist ja nicht menschlich, sondern es ist göttlich, das kann nur Gott tun. Deswegen heißt es ja in Vers 5 in Jakobus 1, wenn euch diese Weisheit von euch aus mangelt, wir haben ja gesehen, die Weisheit von unten ist die normale, natürliche, aber die ist egoistisch, auf sich bezogen. Deswegen brauchen wir die Weisheit von oben, von Gott, von seinem Geist, damit in stressigen Situationen Sanftmut, die Früchte der Sanftmut, der Demut und der Friedens entstehen. Und deswegen sehe es einfach mal so, dass du dann anfängst, so wie es auch in Jakobus 1 steht, ja, ich achte es für lauter Freude, dass Gott mir diesen Bruder, diesen schwierigen Bruder, diese schwierige Schwester in den Weg gestellt hast. Damit ich im Umgang mit diesem schwierigen Bruder, mit dieser schwierigen Schwester Sanftmut und Demut lerne. Und dass Früchte entstehen, die Gott Ehre machen. Deswegen frag dich nicht immer, warum ist das so schwierig, warum geht es nicht anders, Herr, befreie mich davon, ich steige aus der Gemeinde aus. Nein, eher zu fragen, warum hat Gott ihn oder sie mir in den Weg gestellt? Was kann ich davon lernen? Welche Früchte können gerade durch den Kontakt mit der Person oder jener Person in meinem Leben entstehen? Das ist das Erste. Das Zweite, was wir direkt auch in unserem Text lesen, ist, welche Sicht Paulus von seinen Leuten hat. Wir denken, der hat die Kante und die Ecke, den Makel und den Fehler. Da gibt es so viele Flecken auf der Weste und wir ärgern uns darüber und sagen, ja, wie unheilig, wie unrein. Und wie begrüßt Paulus direkt am Anfang, im ersten Vers, die Gemeinde. O ihr Unvollkommenen, o wie ihr Streithähne, ihr Unreinen, ihr Makelvollen, ihr Heiligen. Ihr Heiligen. Fühlst du dich heilig? Das ist eben das Geheimnis. Sie sind ja nicht deswegen heilig, weil sie heilig in sich sind, sondern sind sie heilig, weil sie in Verbindung zu Jesus stehen. Und das ist eben der Punkt, dass es wichtig ist, auch wenn wir unsere eigenen Makel und unsere eigenen Schwierigkeiten sehen, dass wir daran nicht zugrunde gehen und uns selbst verdammen, sondern dass wir uns selbst in den Augen Jesu schauen. Das ist die Sicht Jesu. Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und hilft dir, er hat Freude an dir, er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Es ist natürlich ein Blick auf Israel gesagt, aber letztlich auch auf das neutestamentliche Volk Israel. Dich und mich. Wir sind ja alles andere als makellos. Und wir fragen uns, wie kann Gott sich über uns freuen? Bei den vielen Ecken und Kanten, die wir haben. Aber Gott sieht uns durch die Brille Jesu. Er sieht, der Vater sieht das makellose Leben seines Sohnes. Er sieht das Blut seines Sohnes, das alle Sünden und allen Makel wegwischt. Und deswegen können wir in seine Gegenwart treten, völlig rein und heilig. So gilt es, sich zu sehen. Soll er nicht stolz machen, denn der dafür ja verantwortlich ist, sind wir ja nicht. Das sind ja nicht Qualitäten, die in uns liegen, sondern in Jesus liegt. Können wir nur dankbar sein und froh sein, dass wir so sind. Aber wisst ihr, das ist der Punkt, das geht ja nicht nur für dich und mich. Es geht ja nicht nur darum, eine richtige Sicht von sich selbst zu haben und deswegen zu wissen, ich bin wer, ich bin Königskind, ich bin ein Heiliger. Keiner hat das Recht, mich zu verdammen, andere nicht und ich mich selbst nicht, sondern das gilt natürlich auch für deinen Bruder und gerade erst recht für den Bruder, der die Mühe macht. Auch er ist ein Heiliger, auch er ist gerecht gemacht, auch für ihn gilt das. Und deswegen ist es so wichtig, das im Blick zu haben. Und ein drittes, zu sehen, warum Gott einen in das Leben gestellt hat, den schwierigen Bruder, damit er die Dinge, die nicht so in Ordnung ist, an uns schleift, damit wir erkennen, der Bruder und die Schwester ist heilig in Christus und ihn wertschätzen. Und als letztes nicht nur der Rückschau in die Vergangenheit, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und deswegen der Bruder und die Schwester dann wertgeachtet ist und dass ich ihn achte und wertschätze, sondern auch in den Blick auf die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Fragt euch mal, ob euch das nicht als junger Christ ermutigt hätte. Der Teufel hat euch bombardiert mit all euren Fehlern. Und all den Dingen, die noch nicht da sind. Guck mal auf das, guck mal auf das. So, und dann sagt ein Bruder, eine Schwester dir, ich bin in guter Zuversicht, dass der was Gutes angefangen hat, es auch vollenden wird. Denn Gott wird etwas, was er angefangen hat, nicht unvollständig liegen lassen. Ich lasse in einem Buch, wie das konkret ausschauen kann. Ein junger Christ wurde von einem alten Bruder in der Gemeinde gefragt, ob er zum ersten Mal in der Gemeinde mal beten durfte oder sollte im Gottesdienst. Er sagte zu, wohlwissend oder wohl nicht wissend, worauf er sich eingelassen hat. Je näher der Tag, der Sonntag heranging, desto mehr schlotterten ihm die Knie. Er hatte sich zwar was aufgeschrieben, aber als er dann auf der Kanzel stand und sein Gebet formuliert, da war alles kreuz und quer. Er verwechselte die Dreieinigkeit, also dogmatisch war wirklich alles lief schief. Er stotterte und erzählte irgendwas, wo wir sagen würden, einmal und nie wieder. Und am liebsten wäre er im Boden versunken, als er dann von der Kanzel ging. Nach dem Gottesdienst kam ein alter Bruder auf ihn zu, umarmte ihn und sagte, Lawrence, so hieß dieser Mann, ich bin ja so begeistert, dass du den Mut gehabt hast zu beten. Und ich bin voller Zuversicht und bin gewiss, was Gott noch aus deinem Leben machen kann. Mach weiter so. Er sagte, später ein bekannter Buchautor und Verkündiger des Evangeliums geworden, dass das in seinem Leben ein Schlüsselereignis gewesen ist. Nicht den Fokus zu haben auf dem Schwachpunkt des anderen, sondern zu beten, Herr, zeig mir doch, ich sehe den Schwachpunkt, aber gib mir doch einen Blick darauf, was Gott schon in seinem Leben getan hat. Und darauf will ich schauen, und ihn dahin ermutigen, was Gott schon getan hat. Und ihn darin bestärken, weil Gott ja schon was getan hat und er ist der gleiche Gott nicht in der Vergangenheit. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und weil er schon was getan hat, macht es zu mir Mut, ja auch in Zukunft, dass er das tun wird. Sehen wir auch im Philipperbrief. Deswegen ist das Danken so wichtig, mir in Erinnerung zu rufen, was Gott auch in der Vergangenheit getan hat, weil es mir hilft, dann im Blick auf die Zukunft, im Blick auf die Sorgen, die ich auch im Blick auf eine Person habe, wo ich sage, das ärgert mich noch oder das ist problematisch, aber das lässt mich nicht verzweifeln, weil ich ja schon gesehen habe, dass Gott an dieser Person schon am Werk ist und gewesen ist. Deswegen heißt es in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Anliegen vor Gott kund werden und zwar mit Dankbarkeit. Das ist ein Schlüssel. Deswegen dieser erste Vers, der in Vers 8 steht, direkt zwei Verse später, der wird meistens nicht gelesen, der ist auch wichtig. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist eine gute Raster für eine Gedankenhygiene. Sind die Gedanken, die ich über meinen Bruder und meine Schwester mache, sind die wahr? Oftmals urteile ich über Geschwister, über seine Motivation. In dem meinen, ich bin genauso wie Jesus, der die Herzen kennt. Ich sehe ein Verhalten, und das Verhalten ist noch nicht mal das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist, dass ich dem Bruder oder der Schwester negative Motive im Blick auf sein Verhalten unterstelle. Und häufig ist das so, es kann so sein, wie ich mir das gedacht habe, was seine Motivation ist, aber es kann auch anders sein. Und ich finde, im Zweifel sollte ich auf das Gute bedacht sein, wie es ja auch in unserem Text steht. Steht auch in Römer 12, Vers 17. Seid auf das Gute bedacht. Im Zweifel für den Angeklagten. Nicht negaholisch, der hat garantiert negative Motive gehabt in seinem Handeln, sondern ich denke positiv. Und ist das Denken, was ich habe für den anderen, ist das wohllautend, ist es rein, ist es unanstößig, ist es lobenswert? Wir kommen zum zweiten, noch kürzeren Punkt. Gott sei Dank für meine Gemeinde, was ist der Schlüssel? Er erinnert sich bewusst an das Gute, sieht denjenigen aus der Brille Gottes als Heiliger, als jemand, den Gott bewusst in mein Leben gestellt hat, damit ich daran lerne und gereift werde. Und das Zweite, was hilfreich ist, weil Paulus sie, jeden Einzelnen aus der Gemeinde, lieb hat. Zwei wunderschöne Verse. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, sagt er am Anfang, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Das heißt, wie er betet, dass er so dankt, dass er so positiv fokussiert ist auf ihn, liegt darin, dass er sie ins Herz geschlossen hat. Vers 8, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er weiß auch, also Gott als sein Zeuge, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Seht die Frage, was hast du im Herzen? Ich kann persönlich nur sagen, dass das häufig das Problem ist im Blick auf Dinge und Menschen, auf Gedanken, dass ich nicht das im Herzen habe, was Paulus im Herzen hatte. Ich kreise um negative Gedanken, ich kreise um Sorgen und Ängste und dann habe ich einfach den anderen nicht im Blick. Und wenn dann noch der andere mir quer kommt, dann denke ich, jetzt kommt das auch noch hinzu. Es gibt auch eine Alternative, die uns Paulus hier vorlebt. Und deswegen ist das so wichtig, aus welchem Hintergrund, aus welcher Situation Paulus diese Verse schreibt. Also wenn einer, will ich mal sagen, das Recht dazu hätte zu sagen, ich kann nicht über andere positiv denken, ich kann sie nicht lieb haben, weil mein Kopf voll ist mit Sorgen, mit Nöten, ja, ich bin einfach niedergeschlagen und vor allem, wenn dann die Leute, auf die ich ja fokussiert sein sollte, die ich lieb haben sollte, auch dann noch so schwierig sind, also habe ich keine Power zu, das kriege ich nicht hin. Wenn einer das Recht hätte, solch eine Haltung zu haben, dann Paulus. Denn als er diese Worte schreibt, ist er wo? Nicht auf Mallorca, am sonnigen Strand, sondern im Knast. Und nicht, weil er silberne Löffel geklaut hat, sondern ja, weil er für Jesus und das Evangelium ja, gestritten und sich eingesetzt hat. Wenn einer jetzt das Recht hätte, ich habe zu viel Gedanken angesichts den Problemen, die ich habe, da kann ich mich jetzt nicht noch um andere kümmern, dann er. Das ist so viel Unsicherheit, was wird daraus werden und so weiter. Aber sein Herz, das ist das erstaunlich, ist voll. Nicht mit Sorgen oder nicht mit eigenen Problemen, die er hatte, sondern voll für das, was ja, diese Gemeinde ausmachte. Und das sehen wir jetzt nicht nur Philippi, sondern es gibt einige Briefe, man nennt sie die Gefangenschaftsbriefe, dazu gehört auch der Kolosserbrief und der Epheserbrief, die auch Paulus genauso im Knast geschrieben hat. Und wo wir auch sehen, dass er jetzt nicht nur im Blick auf Philippi ja, das Herz voll hat und sich um ihre Anliegen kümmert, sondern bei dieser Gemeinde macht er es genauso. Und er schreibt diesen wunderbaren, ermutigenden Brief, den man auch den Brief der Freude nennt. Und wisst ihr, ich persönlich habe das auch erlebt. Ich kann mich erinnern, wo ich auch in einer Krise in meinem Glaubensleben war, manchmal sehr frustriert war, ja, in der Mitarbeit, auch in meinem Teenager- und jungen Erwachsenenleben, wo es irgendwie nicht voranging. Und ich war voll von Sorgen und Nöten. Und ja, ich hatte mir eigentlich zur Aufgabe gemacht, zwei Witwen in meiner Nachbarschaft zu besuchen. Und das habe ich eigentlich regelmäßig gemacht, aber oftmals kamen, wenn ich mir das vorgenommen hatte in der Woche, die zu besuchen, der Gedanke, ich habe jetzt keinen Bock. Ich bin so voll mit diesen Problemen und Nöten, das geht jetzt nicht. Interessanterweise habe ich das dann trotzdem gemacht und erlebte während des Besuches, wie Gott mein Innerstes verändert hat. Gerade eine, die war mir ein so großes Vorbild, die hatte niemanden und nichts, aber die war so voll Dankbarkeit. Die war alleine, hatte keine Familie, lebte auch gar nicht in Daden, hatte auch gar keine familiären Verbindungen dort. Und trotzdem war sie eine zutiefst dankbare Frau. Jedes Mal, wenn ich von einem Besuch von ihr zurückkam, merkte ich, ich habe zwar viele Nöte und Schwierigkeiten, aber die hat noch viel mehr Nöte. Und trotzdem trägt sie die Not und ihre Umstände aus einer tiefen Abhängigkeit und ihrer Freude in Jesus. Ich bin so reich beschenkt worden. Ich wollte sie beschenken und wurde selber beschenkt. Und der Teufelskreis, dieses Drehen nur um mich und meine Bedürfnisse und meine Sorgen, die mich immer tiefer in die Verzweiflung, Niedergeschlagenheit, in die Verbitterung getrieben hatte, wurde aufgelöst und ich bekam wieder einen Blick zum Herrn. Deswegen so wichtig, ja, auch an dieser Stelle von Paulus zu lernen. Wegzugucken von sich und auf den anderen, auf das Du. Geben ist seliger als nehmen. Nicht nur im Blick auf den anderen, der von meinem Geben profitiert, sondern für einen selber. Derjenige, der auf das Du fokussiert ist, auf Gott und den Nächsten, der lebt ein glückliches Leben. Der nur sich um selbst kreist, der geht kaputt und zerstört sich selber. Beim nächsten Mal werden wir das Geheimnis entdecken dieser Liebe. Wir haben ja schon gesehen, dass das Geheimnis seiner Haltung nicht in seiner DNA lag. Dass Paulus so eine Art Superman war, der eben so positiv dachte, beziehungsweise diese tiefe Liebe hatte. Sondern wir haben gesehen, das Geheimnis lag in seiner engen Beziehung zu Jesus Christus. Und von ihm empfing er auch diese Liebe. Darum geht es beim nächsten Mal. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns einfach prägst, dass du uns diese Haltung jeden Tag mehr schenkst, Herr Jesus. Dass wenn wir unsere Gemeinde und unsere Geschwister denken, nicht nur an die negativen Erfahrungen denken, sondern, Herr, für den anderen beten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns auch die guten Dinge vor Augen führst, die wir von dem Bruder und von der Schwester lernen, Herr Jesus, wo wir profitieren von dem anderen, gerade auch in seiner Andersartigkeit. Herr, von uns aus können wir das nicht. Du musst uns diesen Blick immer wieder schenken. Und das kannst du wirken, Herr Jesus. Amen.
Seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Und bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Gott segne euch. Amen.